Ich lese aus Gottes Wort den Predigttext, der steht in der Apostelgeschichte 20, die Verse 17 bis 38. Eins allerdings ließ Paulus sich nicht nehmen. Er schickte von Milet aus eine Nachricht an die Ältesten der Gemeinde von Ephesus und bat sie, zu ihm zu kommen. Als sie in Milet eingetroffen waren, richtete er folgende Worte an sie: Vom ersten bis zum letzten Tag meines Aufenthalts in der Provinz Asien war ich bei euch, und in dieser ganzen Zeit habt ihr gesehen, wie ich lebte und was ich tat. Ihr wisst, dass ich dem Herrn diente, ohne je überheblich aufzutreten. Ich diente ihm, auch wenn das oft mit Tränen verbunden war und mein Glaube wegen der Angriffe der Juden auf eine harte Probe gestellt wurde. Ihr wisst auch, dass ich euch nichts von dem verschwiegen habe, was gut und hilfreich für euch ist. Ich habe euch alles verkündet und habe euch alles gelehrt, sowohl öffentlich als auch in den Häusern, in denen ihr zusammenkommt. Juden wie Nichtjuden forderte ich eindringlich auf, zu Gott umzukehren und an Jesus, unseren Herrn, zu glauben. Und jetzt gehe ich nach Jerusalem, von Gottes Geist dazu gedrängt und an seine Weisung gebunden. Was dort im Einzelnen mit mir geschehen wird, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass der Heilige Geist mich in jeder Stadt, durch die ich komme, ausdrücklich darauf hinweist, dass Gefangenschaft und Leiden auf mich warten. Doch es liegt mir nichts an meinem Leben. Mein persönliches Ergehen hat keinerlei Bedeutung. Wichtig ist nur, dass ich das Ziel meines Laufes erreiche und den Auftrag voll und ganz erfülle, den ich von Jesus, dem Herrn, erhalten habe. Den Auftrag, allen Menschen die gute Nachricht von Gottes Gnade zu bringen. Und noch etwas muss ich euch sagen, euch und allen anderen, bei denen ich gewesen bin, um ihnen die Botschaft von Gottes Reich zu verkünden. Ich weiß, dass ihr mich nicht wiedersehen werdet. Deshalb erkläre ich hiermit vor euch allen, dass mich keine Schuld trifft, wenn irgendjemand, der diese Botschaft gehört hat, nicht gerettet wird. Denn ich bin meinem Auftrag nicht untreu gewesen, sondern habe euch den Plan Gottes in seinem ganzen Umfang verkündet. Gebt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, die Gemeinde Gottes, zu deren Leitern euch der Heilige Geist eingesetzt hat. Sorgt für sie als gute Hirten. Gott hat sie ja durch das Blut seines eigenen Sohnes erworben. Ich weiß, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe bei euch eindringen und erbarmungslos unter der Herde wüten werden. Sogar aus euren eigenen Reihen werden Männer auftreten, die Wahrheit verdrehen, um die Jünger des Herrn irre zu führen und auf ihre Seite zu ziehen. Seid also wachsam und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang unermüdlich Tag und Nacht jedem Einzelnen von euch den rechten Weg gewiesen habe, und das oft genug unter Tränen. Und nun vertraue ich euch Gottes, Gott und der Botschaft von seiner Gnade an. Diese Botschaft hat die Macht, euch im Glauben zu festigen, sodass ihr zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, das ewige Erbe erhaltet. Nie war ich auf Silber oder Gold aus. Keinen von euch habe ich je um Kleidung gebeten. Seht hier meine Hände. Ihr könnt bestätigen, dass ich durch eigene Arbeit für alles gesorgt habe, was ich und meine Begleiter zum Leben brauchten. Mit meiner ganzen Lebensführung habe ich euch gezeigt, dass wir Arbeit und Mühe nicht scheuen dürfen. Denn dann können wir den Bedürftigen helfen, wie es unsere Aufgabe ist. Denkt immer an die Worte, die Jesus, der Herr selbst, gesagt hat: Auf dem Geben liegt ein größerer Segen als auf dem Nehmen. Als Paulus geendet hatte, kniete er zusammen mit allen Ältesten nieder und betete mit ihnen. Danach brachen alle in lautes Weinen aus, fielen ihn um den Hals und küssten ihn wieder und wieder. Am meisten bedrückte sie, dass er gesagt hatte, sie würden ihn nicht wiedersehen. Dann begleiteten sie ihn zum Schiff.
Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Und geben ist seliger als nehmen, sind zwei sehr bekannte Redewendungen, die ein Plädoyer für Großzügigkeit und irgendwie eine Ermahnung dafür sind, nicht nur an sich selbst zu denken, sind also irgendwie gut für unsere Gesellschaft. Ich weiß nicht, ob ihr gewusst habt, dass der Ausdruck geben ist seliger als nehmen, dass das ein Zitat von Jesus ist. Lukas, der Schreiber der Apostelgeschichte, zitiert hier Paulus, der wiederum Jesus zitiert. Und mit diesem Jesus-Zitat beendet Paulus eine sehr emotionale Rede an die Ältesten, also an die Leiter, an das Leitungsteam der Gemeinde in Ephesus in Griechenland. Eine Gemeinde, die er selbst gegründet hat und die er 3 Jahre lang mitgeleitet hat. Paulus lässt die Leiter dieser Kirche extra zu sich nach Milet kommen, weil er auf seinem Weg nach Jerusalem sehr zielgerichtet unterwegs ist und keine Zeit mehr hat, noch kurz damals in Ephesus vorbeizureisen. Und diese Rede ist so etwas wie das verletzte Vermächtnis von Paulus an diese Leiter. Er sagt ihnen Dinge, die für sie als Leiter wichtig sind, weil diese Dinge für die Kirche, also für die Menschen, die sie leiten, wichtig sind. Und damit geht es hier nicht nur um Leiter, sondern damit geht es auch um Gemeindemitglieder, also um uns. Dieser Text sagt uns ganz viel darüber, wie kann praktischer Glaube im Alltag aussehen. Und ich möchte heute mit euch in dieser Serie, wo wir schon einige Sonntage hinter uns haben und noch einen Sonntag nächste Woche vor uns haben, über das Thema Geben sprechen. Und vielleicht bist du zum ersten Mal im Gottesdienst oder zumindest seit langer Zeit mal wieder im Gottesdienst oder zum ersten Mal bei uns im Gottesdienst und wahrscheinlich denkst du jetzt, genau das habe ich erwartet. Raff ich mich mal auf und gehe zum Gottesdienst, wollen sie mein Geld. Das ist typisch, die sind doch alle gleich. Du kannst dich entspannen. Du kannst dein ganzes Geld behalten. Wir haben in den letzten Wochen über ganz unterschiedliche geistliche Übungen nachgedacht. Und ich würde gerne nochmal sagen, was ist eine geistliche Übung? Eine geistliche Übung ist eine Alltagsgewohnheit oder sind Alltagsgewohnheiten, die uns dabei helfen können, im Glauben weiterzukommen. Ein Glauben entstehen zu lassen oder einen Glauben sich verändern zu lassen, so dass Glaube eben mit unserem Alltag verbunden ist und nicht davon losgelöst ist und die beiden nichts miteinander zu tun haben. Und dieser Abschnitt aus dem Neuen Testament, der kann uns helfen zu entdecken, dass das christliche Konzept von Geben viel mehr meint als Geld geben, das heißt Spenden. Das ist auch da drin, aber es meint viel, viel mehr. Und wenn ich diesen Aspekt in diesem Text richtig verstehe, geht es beim Geben nicht nur um eine punktuelle geistliche Übung, also immer mal wieder und ich muss mich erinnern, sondern es geht um einen Lebensstil. Es geht um eine Art zu leben. Und da dieser Text ziemlich lange ist und man von ganz vielen verschiedenen Seiten diesen Text angucken könnte, hangeln wir uns da jetzt mal ein bisschen entlang und schauen uns einige Aspekte an. Da steckt noch viel mehr drin, aber einige Aspekte möchte ich mir gerne mit euch anschauen. Wenn wir als Kirche über Glauben im Alltag nachdenken, dann hilft es manchmal zu schauen, wie machen das eigentlich die anderen, andere Kirchen. Und dann zu überlegen, so wie die das machen oder so wie wir das machen, entspricht das eigentlich dem, wie es ursprünglich gemeint war. Und darüber gibt uns dieser Text einige wichtige Infos. Die Apostelgeschichte beschreibt die Geschichte der ersten Kirchen. Ursprünglicher, also dichter ran, näher dran an das, wie es gemeint war, können wir nicht kommen, als hier in diesen Texten. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, ist die Verbundenheit, die hier in diesem Text hervorkommt. Paulus und diese Leiter. Und wie sehr Paulus diese Kirche ans Herz gewachsen war. Und hier ist der erste Aspekt von Geben. Paulus möchte ihnen unbedingt noch etwas mitgeben. Und er lässt dafür die Leiter extra zu sich kommen. Und sie kommen. Und mir scheint es, als wären sie gerne gekommen. Und dann beschreibt Lukas am Ende dieses Textes diese Abschiedsszene, wo sich Männer weinend in den Armen liegen, obwohl es nicht um Fußball geht. sondern hier ist diese tiefe geistliche Verbundenheit, die eine Basis schafft, die man nicht oft findet. Und nachdem Paulus alles gesagt hat, was zu sagen ist, was ihm wichtig ist, bleibt nur noch das gemeinsame Gebet auf Knien in dem Wissen, in dieser Konstellation werden wir uns so nicht mehr wiedersehen. Dieser Abschnitt ist der einzige Text in der ganzen Apostelgeschichte, die einzige Rede, die ausschließlich an Christen gerichtet ist. Und obwohl dieser Text voll ist mit Anweisungen an Leiter und an, wie man eine Gemeinde leitet, eine Kirche führt, beschreibt er auch, und das finde ich den interessanten Aspekt hier, er beschreibt das praktische Glaubensleben von Paulus. Und damit beschreibt dieser Text, wie ein Leben als Christ ganz praktisch aussehen kann. Und damit beschreibt dieser alte Text sehr ursprünglich, der uns zeigt, wie kann es sein, wie praktischer Glaube im Alltag in Potsdam heute aussehen kann. Und ich weiß nicht, ob euch aufgefallen ist, Paulus sagt überhaupt nichts über Fähigkeiten. Er sagt überhaupt nichts über Gaben. Seine Hauptthemen sind Charakter, Vertrauen und Berufung. Weil diese Dinge auf der Grundlage des Evangeliums eine gesunde Basis für eine Kirche, in Klammern, eine Gemeinschaft von Menschen, die unperfekt sind und eigentlich nicht zusammenpassen, Klammer zu, das bildet die Basis für die Gemeinschaft einer Kirche. Und der erste Punkt, der mir aufgefallen ist, eine Kirche soll von Menschen geleitet werden, denen man vertrauen kann, weil sie Gott mehr vertrauen als allem anderen. Eine Kirche soll von Menschen geleitet werden, denen man vertrauen kann, weil diese Menschen Gott mehr vertrauen als allem anderen. Was hat das mit Geben zu tun? Paulus zeigt uns hier einige Dinge, die gegeben sein müssen, um Integrität und Vertrauen zu schaffen. Und zwar, die gegeben sein müssen, um das für alle Kirchen zu ermöglichen, so dass Kirche nicht nur als starre und veraltete, nicht hilfreiche Organisation wahrgenommen wird, sondern als ein lebendiger Organismus. Eine Gemeinschaft von Menschen, die ihren Glauben praktisch im Alltag leben wollen. Und Paulus gibt hier ganz viel von sich preis und damit macht er sich natürlich auch verletzlich und angreifbar. Und Paulus gibt hier Einblicke in sein ganz persönliches Leben und er tut das in drei Stufen. Er redet zuerst über seine Vergangenheit und dazu benutzt er mehrmals die Formulierung "Ihr wisst". Und er beschreibt dann, was er in den letzten Jahren oder in den 3 Jahren in Ephesus, was er der Gemeinde gegeben hat. Und ich musste an viele von euch denken und an viele von uns denken, die das auch Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr machen. Sie geben der Gemeinde etwas. Herzblut oder Geld oder Zeit, ehrenamtliches Engagement, Aufmerksamkeit, Kraft, Tränen. In Vers 18 sagt er, ihr habt gesehen, wie ich gelebt und was ich getan habe. Ihr wisst, wie ich Gott und euch gedient habe. Und dann in Vers 20, ihr wisst, dass ich euch nichts von dem verschwiegen habe, was gut und hilfreich für euch ist. Ihr wisst, dass ich euch alles verkündet und euch alles gelehrt habe, sowohl im Gottesdienst als auch in den Häusern, also in den Kleingruppen. Und die Grundlage für sein Engagement ist mehr als ein gemeinsames Interesse. Kirche ist mehr als ein Verein, der ein gemeinsames Interesse hat. Die Grundlage für Kirche ist die Wahrheit des Evangeliums von Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat. Und auf dieser Basis von Jesus Christus, der sich gegeben hat, kann sich gegenseitiges Vertrauen entwickeln, das sich ganz praktisch in unserem Umgang miteinander in unserem Blick auf die Stadt, in unserem Blick auf unsere Arbeit, in unserem Blick und unserer Einstellung zu unseren Nachbarn, zu unseren Kollegen, zu unseren Kommilitonen ganz praktisch zeigt. Das ist die Basis, die Jesus gelegt hat und auf seiner Aussage, oder auf die Jesus gelegt hat und die er im Kopf hatte, als er gesagt hat, geben ist seliger als nehmen. Auf geben liegt ein größerer Segen als auf dem Nehmen. Also, das Erste, er redet über seine Vergangenheit. Ihr wisst, was ich euch alles gegeben habe. Und dann schaltet er um und er spricht über seine Zukunft. Ich weiß, von ihr wisst zu ich weiß, nicht genau, was als Nächstes auf mich zukommt. Paulus hat keine Ahnung, was ihm seine Zukunft geben wird. Er weiß nur, dass Leiden und Gefangenschaft auf ihn warten und dass sie sich in dieser Runde nicht wiedersehen werden. Aber anstatt wegzulaufen, stellt er sich dieser Situation in der festen Überzeugung, dass sein persönlicher Auftrag, das Evangelium zu verkündigen, wichtiger ist als sein persönliches Ergehen. So weit geht er. Und er tut das in der tiefen Überzeugung, das, was Gott mir geben wird in der Zukunft, egal was es ist, das ist gut. Und in Vers 24 sagt er, es liegt mir nichts an meinem Leben. Mein persönliches Ergehen hat keinerlei Bedeutung. Wichtig ist nur, dass ich das Ziel meines Laufes erreiche und den Auftrag voll und ganz erfülle, den ich von Jesus, dem Herrn, erhalten habe. Den Auftrag, allen Menschen die gute Nachricht von Gottes Gnade zu bringen. Geben ist seliger als nehmen. Und weil Paulus sich so gut kennt, sich selbst so gut kennt, er bezeichnet sich an einer Stelle als den schlimmsten aller Sünder, ist er so von dem berührt, was Gott für ihn getan und was Gott für ihn gegeben hat, um ihn zu retten, dass er bereit ist, dem alles unterzuordnen, was er zu geben hat. Wenn Gott bereit war, uns durch das Blut seines Sohnes Jesus zu erkaufen, all in, er hat alles gegeben. Wenn das wirklich stimmt, weil es wirklich nötig war, dann macht es auf alle Fälle Sinn, für ihn zu leben und Zeit und Kraft und Geld und Freizeit für sein Reich, das heißt so, dass möglichst andere Menschen auch diesen Schatz entdecken können, zu investieren und zu geben in unserer Stadt, in unserem Haus, in unserer Firma, in der Schule, im Verein, wo auch immer. Es ist wieder so wie bei allen geistlichen Übungen, die wir uns gemeinsam angeschaut haben. Da, wo das Konzept geben nicht nur unseren Kopf, ich muss das tun, sondern unser Herz erreicht und verändert und zu einem Lebensstil, also zu einer Art zu leben wird, nennt man Geben als Lebensstil Hingabe. Hingeben. Aufgeben. Loslassen. Multiplizieren. Auch einstecken manches. Investieren. Hingabe, hingeben, ist das Gegenteil von Festhalten. Und diese Erfahrung in seiner Vergangenheit und die Sicherheit über sein Wissen in seiner Zukunft hat Auswirkungen auf seine Gegenwart. Und über die spricht er ab Vers 28, wo es heißt, Leiter, gebt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde. Das ist ein erster Hinweis für die Gegenwart. Ich fliege nicht sehr häufig, aber wenn ich im Flieger sitze, gibt es einen Moment, wo ich immer ein Störgefühl habe. Und das ist der Moment, wo der Film mit den Sicherheitsvorschriften abläuft Und dann kommt der Moment, wo beschrieben wird, dass im Ernstfall die Sauerstoffmasken von der Decke fallen und dann dieser strenge Hinweis, bitte setzen Sie sich zuerst selbst diese Maske auf, bevor Sie anderen helfen. Und helfen Sie erst danach den anderen Passagieren. Und da denke ich jedes Mal, ich weiß nicht, was euer Impuls da ist, aber da denke ich jedes Mal so, aber eigentlich, wenn ich doch noch fit bin und wenn ich mir das noch durchdenken kann, dann kann ich doch gerne den anderen helfen. Wir können aber anderen nur helfen, wenn wir selbst versorgt sind. Sowohl mit Sauerstoff im Flieger, als auch hier, dieses Prinzip, was Paulus hier an die Leiter der Kirche gibt. Es geht um die Kirche, es geht nicht um jeden, um dich als Leiter. Und weil es um andere Menschen und ihr geistliches Leben und ihr geistliches Überleben geht, ist es besonders wichtig für Leiter, selbst geistlich gut versorgt zu sein. Und dazu gehört es, auf sich selbst Acht zu haben und dann auf die anderen. Und zwar auf die anderen als eine Herde, zu der die Leiter selbst gehören, die so wertvoll ist, dass Jesus sie durch das Blut erworben hat, durch sein eigenes Leben, also einen unfassbar hohen Preis bezahlt hat. Er hat unglaublich viel dafür gegeben. Ich saß hier und dachte, was ist das für eine unfassbar tolle Aufgabe, Kirche zu leiten. Mit Mühen und mit Widerstand und mit Diskussionen und mit Kämpfen und mit Tränen und mit schlaflosen Nächten und mit Kommentaren, die wehtun, aber mit so viel Freude. Es ist so ein wunderbarer und so eine lohnenswerte Aufgabe. Und hier sagt Paulus, ihr lieben Leiter, gebt euch so sehr hin, dass Menschen, die das sehen, Lust bekommen, selbst viel zu geben. Noch ein anderer Aspekt von geben. Und merkt euch dabei Folgendes, eine ganz wichtige Info, die auch noch in Vers 28 steckt. Darin begegnet uns nämlich die perfekte Gemeinschaft der Dreieinigkeit. Merkt euch Folgendes. Es ist die Gemeinde Gottes, Gott der Vater, die durch das Blut des Sohnes, Jesus der Sohn, erkauft wurde und durch Leiter geleitet wird, die vom Heiligen Geist eingesetzt wurden. Alle drei Personen, die Komplettheit Gottes, ist interessiert und hauptverantwortlich für uns als Kirche. Und das ist eine extrem wichtige Erinnerung. Diese Kirche in Ephesus und diese Kirche hier, jede Kirche, gehört Gott. Er hat alles gegeben, um sie zu seinem Eigentum zu machen. Das ist sowohl eine wichtige Erinnerung für Leiter, es geht nicht um uns, wir sind hier nicht die Chefs, wir sind hier nicht irgendwelche Offiziere, wir sind Hirten. Und es ist eine Erinnerung für uns als Kirche, es geht hier nicht um uns, wir sind hier nicht irgendwie Konsumenten, es geht um Gott, weil wir Gott gehören. Und wir gehören Gott, weil er alles für uns gegeben hat. Er hat die Gesamtleitung. Vielleicht ist diese Info neu für dich, aber Gott hat die Gesamtleitung von mittendrin. Und das soll so bleiben. Brandenburg hat seit einiger Zeit wieder ein Problem mit Wölfen, weil diese Tiere Schafe reißen. Und Paulus schreibt ab Vers 30, was eine Kirche zu erwarten hat. Ein Problem mit Wölfen, weil sie Schafe reißen. Und so wie sich Landwirte und Tierschützer und Politiker darüber Gedanken machen, was in Brandenburg gegen die Wölfe zu tun ist, informiert uns Paulus darüber, was in der Kirche gegen die Wölfe zu tun ist. Das Problem mit den Wölfen ist, dass sie Schafe reißen, indem sie ihnen etwas geben, auch da wieder, was nicht der Wahrheit entspricht. Und um zu erkennen, wo das passiert, dass Menschen von der Wahrheit abweichen, muss klar sein, was ist eigentlich die Wahrheit. Und diese Wahrheit hat Gott uns unter anderem durch diesen Paulus gegeben und liegt uns vor in Form der Bibel. 3 Jahre lang hat Paulus sich in dieser Kirche in Ephesus investiert. Und er hat sich investiert, um ihnen möglichst viel von dieser Wahrheit zu geben. Wir lesen das in Vers 20. Er hat ihnen nichts von dem verschwiegen, was gut und hilfreich ist. Er hat verkündigt und er hat gelehrt und er hat öffentlich verkündigt und gelehrt, also im Gottesdienst und auf Marktplätzen und in den Häusern, also in Kleingruppen. Und in Vers 31 wird erwähnt, dass er Einzelgespräche geführt hat und das teilweise unter Tränen. Paulus hat die ganze Wahrheit allen möglichen Menschen auf alle möglichen Arten versucht zu vermitteln. Die ganze Wahrheit allen möglichen Menschen auf alle möglichen Arten gegeben. Der ganzen Stadt das Evangelium mit ganzer Kraft gegeben. Und Wahrheit geben ist eine der Hauptaufgaben für jede Kirche. Warum? Stell dir kurz vor, du begegnest jemandem in der Stadt und derjenige fragt dich nach mir. Vielleicht kannst du dir das nicht vorstellen, aber stell es dir kurz vor. Und du antwortest, ja, den kenne ich ganz gut. Der ist ungefähr 30 und ich glaube, der hat schwedische Vorfahren. Meines Wissens ist er im Moment Single, aber er hat zwei uneheliche Kinder. Und am Wochenende jobbt er bei Hellweg. Und wenn du noch so sehr von dieser Darstellung überzeugt bist, wir haben ein freies Land, du darfst das so sagen, du wirst dafür nicht ins Gefängnis kommen, aber es ist einfach nicht die Wahrheit. Und wie viel mehr kommt es darauf an, wenn uns jemand nach Gott fragt? Es wird nicht weiterhelfen, wenn sich jeder sein eigenes Gottesbild bastelt und in seiner Vorstellung hat, es aber schlicht und ergreifend nicht der Wahrheit entspricht. Und weil diese Wahrheit so entscheidend ist, hat Gott sie uns in schriftlicher Form gegeben. Eine christliche Gemeinde erkennt man unter anderem daran, und wir wollen es gerne sein, dass sie Gottes Wort, der Bibel und ihren Aussagen vertraut. Bei dem, was sie über Gott sagt, bei dem, was sie über Menschen sagt, bei dem, was sie über Beziehung sagt, bei dem, was sie über Arbeit sagt, über Geld, bei allem. Und wir machen das nicht aus Mangel an Alternativen, sondern weil wir wie Paulus davon überzeugt sind, dass die biblische Wahrheit gut und hilfreich ist. Und das, obwohl immer und überall und zu jeder Zeit irgendjemand da war und irgendwie gestört war an irgendwelchen Aussagen der Bibel. Und ich vermute, dass das zu vielleicht 100% für uns auch gilt. Irgendetwas an der Bibel stört uns. Ich weiß nicht, wie oft ich schon Gespräche mit Leuten geführt habe, die gesagt haben, ich kann die Bibel nicht ernst nehmen. Ich kann das einfach nicht glauben. Und häufig war es dann so, wenn ich nachgefragt habe, ja, warum denn nicht? Ja, da gibt es diese und diese und diese Aussage. Wenn die nicht wären, dann könnte ich wahrscheinlich viel besser. Also irgendwas stört. Das passt einfach nicht mehr in unsere Zeit oder in unsere Kultur, in unsere Gesellschaft. Und ich kann diesen Gedanken prinzipiell verstehen und nachvollziehen, aber wenn das so wäre, dann müsste es eigentlich logischerweise irgendwann einmal eine Zeit gegeben haben und eine Kultur gegeben haben, nämlich die, in der die Bibel entstanden ist, wo alle Menschen mit dem einverstanden waren, was hier drin steht. Das hat es aber niemals gegeben. Das war zu keiner Zeit so. Immer, zu jeder Zeit, in jeder Kultur gab es irgendwelche Aussagen, die irgendwelche Leute an der Bibel gestört haben. Und ich glaube, dass das ein Zeichen dafür ist, dass dieses Buch nicht ein Produkt von irgendeiner Kultur ist und aus einer bestimmten Zeit, sondern dass das ein Zeichen dafür ist, dass wir es hier mit der Wahrheit zu tun haben. In einer Schamkultur zum Beispiel können die Menschen häufig nichts anfangen mit dem biblischen Konzept von Vergebung. Das funktioniert da nicht. Aber in dieser Kultur sind die Menschen sehr häufig sehr einverstanden mit dem, was die Bibel über Beziehungen miteinander sagt. In Deutschland mögen viele Menschen, wenn es gut für die Allgemeinheit ist, das biblische Prinzip von Vergebung oder Gleichberechtigung und sowas. Aber wenn wir auf das Thema Beziehung oder Ehe oder Geld zu sprechen kommen, da sind wir dann nicht einverstanden. Aber biblische Wahrheit entscheidet sich nicht daran, wie viele dafür oder dagegen stimmen. Ich habe ein interessantes Zitat von Wolfgang Thierse, dem SPD-Politiker und katholischen Christ, gefunden, der die Frage gestellt hat, passt Kirche in eine Demokratie? Ihr habt dieses Zitat auf Seite 2 und ich lese einen Auszug daraus vor. Religion passt in die Demokratie, ohne selbst demokratisch zu sein, so wie es auch, das Wort fehlt, Entschuldigung, so wie es auch für Wissenschaft, Kultur und Wirtschaft gilt. Über Wahrheit, Schönheit und Effektivität wird nicht per demokratische Abstimmung entschieden. Aber undemokratisch soll Religion auch nicht sein. Gottes Wahrheit ist gut und hilfreich. Und zwar so, wie sie uns gegeben ist. Und über Wahrheit kann man nicht abstimmen. So wenig, wie man über Kunst abstimmen kann. Oder über ein Lied, über Geschmack kann man nicht abstimmen. Und über Wahrheit kann man auch nicht abstimmen. Aber die Wahrheit zu transportieren, so dass sie möglichst überzeugend ist, das ist Aufgabe der Kirche. Indem andere Menschen nämlich an uns sehen, wie das, was uns gegeben ist, diese Wahrheit, uns zum Beispiel geduldiger macht oder liebevoller oder freier oder unabhängiger. Warum? Weil sie hilfreich und gut ist. Ich persönlich mache mir häufig unnötig viele Gedanken über mögliche Probleme und deren Konsequenzen und ich werde dann sehr grüblerisch und denke alles durch. Und natürlich könnte ich jetzt sagen, ja, das ist eben meine Persönlichkeit und so bin ich eben, da kann ich nichts dafür. Und gleichzeitig muss ich sagen, nein, es ist nicht nur meine Persönlichkeit, sondern es ist ganz häufig der Moment, wo ich die biblische Wahrheit davon, dass Gott zu mir sagt, sorge dich nicht, du musst dir keine Sorgen machen, nicht ernst nehme, weil ich sie nicht für gut oder für hilfreich erachte. Und Paulus sagt, bleibt der biblischen Wahrheit treu, so wie sie euch gegeben ist. Setzt euch damit auseinander, haltet daran fest, auch wenn andere Menschen das albern finden oder ablehnen. Und bitte versteht das richtig, es geht hier nicht um Wissensansammlung. Biblische Wahrheit ist uns gegeben zum Tun, um sie weiterzugeben. Und Paulus erwähnt hier Gottesdienste und Kleingruppen und Einzelgespräche und diese Dinge scheinen sich sehr gut zu ergänzen. Und deswegen gibt es die bei uns auch. Wofür ergänzen? Zur Anwendung. Selbst wenn wir jeden Sonntag alle hier von einer perfekten Predigt zu Tränen gerührt wären, passiert nicht, würde sich davon noch nicht automatisch in unserem Glauben was verändern. Es braucht die kleine Ergänzung, die kleine Gemeinschaft, in der wir reden und lachen und weinen und diskutieren und uns ermutigen und uns korrigieren. Es geht bei der biblischen Wahrheit mehr um ein Involviertsein und das Weitergeben, als um ein persönlich Berührtsein. Es geht mehr um ein Involviertsein, als um ein Berührtsein. Und oft führen diese beiden Sachen von einem zum anderen. Und die ergänzen sich auch wieder total gut. Im Alten Testament kündigt Gott an einigen Stellen eine neue Zeit an. Eine Zeit, in der die Beziehung zu Gott nicht mehr auf Geboten, die er gegeben hat, aufgebaut ist, sondern auf einem veränderten Herzen. In Hesekiel 36 heißt es, ich gebe euch, sagt Gott, ein neues Herz und einen neuen Geist. Folgender Kreislauf findet hier statt. Gott hat uns sein Wort gegeben. Und in seinem Wort hat er uns die Wahrheit gegeben. Die Wahrheit ist, dass Gott uns zu unserer Rettung seinen Sohn gegeben hat. Und durch die Beziehung zu ihm wird uns ein neues Herz gegeben. Und mit diesem neuen Herzen hat er uns die Basis für neue Beziehungen gegeben. Und für diese neuen Beziehungen hat er uns das Konzept von Kirche, Gemeinschaft, gegeben. Und für eine Kirche ist es wichtig, ihr Leiter zu geben, die der Kirche die Wahrheit geben. Damit diese Wahrheit unser Herz verändert und wir uns Gottes Plan hingeben, um das, was wir wissen, anderen zu geben. Und da, wo das passiert, da wird es noch etwas geben, nämlich Tränen. Paulus spricht mehrmals davon, es gibt keine Wahrheit, keine geistliche Wahrheit ohne Tränen. Fragt mal Leute, die in einer Beziehung leben. Es gibt keine Wahrheit ohne Tränen. Und es gibt auch keine geistliche Wahrheit ohne Tränen. Hingabe bedeutet, anders als zum Beispiel bei einem Facebook-Post, dass wir uns mit Menschen, mit ihren Grenzen, mit ihren Stärken, mit ihren Schwächen auseinandersetzen, dass wir um die Wahrheit ringen, dass wir beim Essen das machen und beim Sport, beim gemeinsamen Leben, beim gemeinsamen Arbeiten. Und dabei geben wir und dabei bekommen wir Einblicke, wo manchmal die einzige angemessene Reaktion Tränen sind. Tränen der Freude, Tränen der Verzweiflung, Tränen des Mitgefühls, manchmal Tränen der Hilflosigkeit. Tränen, die nur in einer ehrlichen Beziehung möglich sind, die Gott uns gegeben hat. Und nachdem Paulus ihnen das alles gesagt und gegeben hat, macht er etwas ganz Wichtiges. Ihm bleibt nur noch die Verantwortung an Gott abzugeben und diese Menschen Gottes Gnade zu übergeben. Und er sagt, und nun vertraue ich euch, Gott, und der Botschaft von seiner Gnade an. Diese Botschaft hat die Macht, euch im Glauben zu festigen. Von welcher Botschaft spricht er? Die gute Nachricht davon, dass Jesus das Leben gelebt hat, was wir eigentlich leben sollten. Und weil wir das nicht tun, ist er den Tod gestorben, den wir eigentlich verdient hätten, weil wir nicht das Leben so leben, wie wir es eigentlich tun sollten. Und egal, wo du gerade unter deinen Grenzen leidest, egal, was dir gerade die Tränen in die Augen treibt, Gottes Gnade ist für dich da. Männer, wir dürfen weinen. Wirklich. Und diese gottgegebene Kombination aus seiner Wahrheit und Tränen lässt Beziehungen wachsen und lässt Herzen weich werden und eine glaubwürdige und lebendige und praktische Kirche entstehen. Eine Kirche, in der Menschen mit Zweifeln ernst genommen werden, eine Kirche, in der wir uns gegenseitig durch die Wahrheit aufbauen, eine Kirche, die daran festhält, die Wahrheit weiterzugeben, eine Kirche, die die Nöte von anderen Menschen nicht ignoriert, eine Kirche, die immer mehr von der Wahrheit überzeugt ist, dass auf dem Geben ein größerer Segen liegt als auf dem Nehmen, weil diese Kirche weiß, so viel wie mir gegeben ist, da kann ich so viel geben, wie ich will. Ich werde nie Mangel haben. Und warum funktioniert dieser Ansatz? Ganz kurz. Nicht, weil Paulus sich das so gut überlegt hat. Paulus ist eigentlich auch nur der Spur von Jesus gefolgt. In Lukas 9 heißt es, Jesus war auf dem Weg nach Jerusalem, um dort zu leiden und zu sterben. Von Paulus heißt es hier, er war auf dem Weg nach Jerusalem und er wusste, Leiden und Gefangenschaft wird dort auf ihn warten. Im Unterschied zu Jesus hatte Paulus aber bis zum Ende Freunde und Familie um sich. Jesus ist sehr einsam gestorben, von Freunden und Familie und am Ende sogar am Kreuz von Gott verlassen. Es gibt unglaublich viele Bücher und Artikel darüber, dass Einsamkeit nicht gut ist für uns Menschen. Die Einsamkeit, die Jesus hier erlebt hat, war notwendig für uns. Damit wir sowohl in eine neue Beziehung mit Gott kommen können, als auch in neue qualitative Beziehungen miteinander. Beziehungen, die geprägt sind vom Geben, weil Jesus alles losgelassen hat. Worauf warten wir? Worauf wartest du? Bist du zu beschäftigt, um zu geben? Hast du Angst vor der Transparenz? Jesus hat sich für uns hingegeben, damit wir uns hingeben können. Und wir werden niemals Mangel leiden. Das hat er gesagt. Ich bin so gespannt auf das, was es bei mir macht und was es bei uns miteinander macht. Ich möchte gerne noch beten. Herr Jesus, vielen Dank, dass du dich hingegeben hast. Und Herr, danke, dass du uns keine Appelle gibst. Gebt mehr Geld, gebt mehr Zeit, gebt mehr das. Danke, dass du unser Herz verändern willst, indem du uns von dir und dem, was du getan hast, so begeisterst, dass wir wie Paulus reagieren und bereit sind, uns hinzugeben für andere. Herr, das klingt so radikal, dass uns unser Leben nichts mehr wert ist. Aber das klingt nur radikal, wenn uns das ewige Leben, was du uns gibst, noch nicht so richtig klar ist. Danke, dass du das aber für uns versprochen hast und dass wir keinen Mangel leiden werden, egal was wir geben. Danke, dass du dich für uns hingegeben hast. Amen.